Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich möchte beten. Jesus, danke für dein Wort, das du heute Morgen zu uns gesprochen hast, und wir geben uns jetzt einfach auch in deine Hand, unsere Herzen in deine Hände. Danke, dass du uns die Herzen aufmachst, die Ohren aufmachst, dass du zu uns sprichst und dass du uns die Gnade gibst, dass wir uns mit unserem ganzen Leben demütigen vor dir und uns in deine rettende und gute Hand geben. Amen. Das war die Geschichte von Josua im Kapitel 2. Unmittelbar vorher, da lesen wir, dass Mose gestorben ist. Mose, der große Führer, der von Gott erweckt worden war, um das Volk Israel aus einer langen Zeit der Unterdrückung zu befreien. Mose hatte das Volk bis an den Jordan geführt. Dort ging seine Reise zu Ende. Er hatte seinen Plan erfüllt, den Gott mit ihm gehabt hat. Und Gott hat einen neuen Leiter erweckt, den Josua, und somit beginnt das Kapitel 1 in diesem Buch. Ein Kapitel, in dem Josua eingesetzt wird, vorbereitet wird auf das, was kommt. Eine Geschichte, wo Gott Seite an Seite mit seinem Volk in dieses neue Land geht. Die dominante Erzählung, das Gefühl, das vermittelt wird, ist: Das Volk Israel hat einen Gott an seiner Seite, der treu ist, der zuverlässig ist. Und egal was kommen wird, dieser Gott verlässt sein Volk nicht. Egal welche Emotionen da sind, Angst, vielleicht auch etwas Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch Freude, der starke Gott ist an ihrer Seite, wenn sie das Land einnehmen. Im Kapitel 2 wird dann erzählt, wie wir gehört haben, wie diese Stadt Jericho ausspioniert wird, um dann im Kapitel 6, nachdem dann die weiteren Kapitel erzählen, wie das Volk den Jordan überquert hat, dann Jericho letztendlich erobert und komplett vernichtet. Männer, Frauen, Kinder. Ist eine herausfordernde Passage, ein schwieriges Buch. Dieses Buch Josua und besonders auch das heutige Kapitel fordert uns heraus, fordert mich heraus. Mit was für einem Gott haben wir es denn zu tun? Heute Morgen in unserem Leben, was für einem Gott folgen wir nach? Dieses Kapitel und dieses Buch fordert uns auch heraus mit uns. Was für Menschen sind wir eigentlich? Und wie viele Geschichten können wir auch diese Geschichte nur dann wirklich besser verstehen, wenn wir die Geschichten davor verstehen. Viele Geschichten haben eine Geschichte im Hintergrund. Ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte hinter dieser Geschichte, denn wir haben es nicht mit einem rachesüchtigen Gott zu tun, der unschuldige Menschen dem Tod dahingibt. Ich möchte euch mitnehmen in eine Erzählung im ersten Buch Mose. Und zwar war da ein Mann, der hieß Abraham. Gott hat diesen Mann zu sich gerufen aus Ur in Chaldäa in Mesopotamien und hat einen Bund mit ihm geschlossen. Diese Erzählung in diesem Kapitel 15 ist eingerahmt in Dunkelheit und Finsternis. Und in diese Dunkelheit und Finsternis kommt ein Licht hinein, Gott selbst. Wir sind in dieser Erzählung etwa 500 Jahre vor unserem heutigen Predigttext im Buch Josua. Abraham ist eingeschlafen, es wurde dunkel und Gott hat zu ihm gesprochen in einem Traum. Und er hat ihm gesagt, ich werde dir dieses Land geben in Kanaan. Und jetzt sagt er aber, du wirst zunächst und deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Er spricht hier von Ägypten. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Abrahams Nachkommen, die konnten noch nicht gerade in das Land einziehen. Kanaan war nicht leer, da lebten Völker. Gott hat das Land seinen Nachkommen noch nicht gegeben, sondern sie mussten zuerst als Fremdlinge, als Sklaven nach Ägypten. Aber nach 400 Jahren heißt es, will ich das Volk richten, dem sie dienen müssen. Und so ist es gekommen. Gott hat dann unter Mose dieses Volk, das geknechtete Volk Israel, befreit. Mose wird dann im Frieden sterben, heißt es, und begraben werden. Das Volk Israel aber soll erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, in das Land Kanaan, wo Abraham hingestellt wurde. Denn, und das ist nun ganz entscheidend, um diese Geschichte zu verstehen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Dann wird es wieder dunkel. Eine eigenartige Geschichte. Was Gott uns hier sagt, ist: Ich kann euch dieses Land noch nicht geben, denn die Menschen, die dort leben, die sind voller Sünden, voller Bösartigkeiten, aber das Maß ist noch nicht voll. Erst wenn das Maß voll ist, werdet ihr in dieses Land kommen anstelle von ihnen. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Begebenheit im Hintergrund behalten. 500 Jahre später, plus minus, kam es dann soweit. Nach 500 Jahren ganz schwierigen Situationen in diesem Land, unter diesen Völkern, ist das Maß nun voll. Und Gott hat sein Volk versammelt unter Mose und er hat ein Kriegsgesetz erlassen. Wir lesen das in 5. Mosebuch, Kapitel 7. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und auszurotten, viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Später heißt es dann im gleichen Kriegsgesetz: Und wenn nun der Herr, dein Gott, sie, also die Völker, die 7 Völker, ausgestoßen hat vor dir her, so sprich nicht in deinem Herzen: Der Herr hat mich hereingeführt, dieses Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen. Da doch der Herr diese Völker vertreibt vor dir her, um ihres gottlosen Treibens willen. Das sind zunächst extrem herausfordernde Passagen. Was Gott hier sagt, ist, dass Israel ein Vollstrecker ist. Gott hat 500 Jahre lang zugeschaut in diesem Gebiet bei diesen 7 Völkern, bis das Maß voll war. Und als das Maß voll war, hat Gott Israel als Vollstrecker seines Gerichtes in dieses Land gesendet. Und Israel musste sich davor hüten zu denken, sie seien etwas Besseres. Israel war nicht ein besseres Volk, das es mehr verdient hätte, in diesem Land zu leben. Israel war lediglich ein Werkzeug in Gottes Händen. Der, welcher die Menschen, die Völker dort richtete, war Gott selbst. Und Gott hat einen Bann ausgesprochen, ein Gerichtsurteil, und die Israeliten, die durften keine Gnade ausüben in diesem Land. Ihr merkt, das ist ein schwieriger Text, eine schwierige Emotion, die jetzt in diesem Moment, vielleicht auch in diesem Raum liegt. Die Frage ist: Was war eigentlich 500 Jahre lang los in diesem Land Kanaan? Davon berichtet Gott einiges. Ich habe jetzt nur 3 Dinge herausgegriffen. In diesem Land Kanaan waren Dinge geschehen, die den Zorn Gottes wie in einem Becher Stück für Stück angefüllt haben, bis dieser Becher voll war. Da war auf der einen Seite Unzucht, jegliche Form von Sexualität außerhalb des Bundes. Das war die Situation in Kanaan. Wir lesen das im 3. Buch Mose, Kapitel 18. Da sagt Gott zu Israel: Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt. auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln. Und jetzt wird aufgezählt, was in diesem Land Kanaan 500 Jahre lang der Fall war. Keiner von euch darf mit einem nahen Verwandten schlafen. Dies sage ich, der Herr. Dann wird aufgeführt, was es bedeutet, wer nachher Verwandter ist. Man darf nicht mit seiner Mutter schlafen, man darf nicht mit seinem Vater Geschlechtsverkehr haben, mit seiner Tochter, mit seinem Bruder, mit der Tante, mit dem Onkel, wird alles aufgezählt. Und alles war Praktik in diesem Land. Dann heißt es weiter, schlafe nicht mit der Frau eines anderen Mannes, sonst machst du dich selbst unrein. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Homosexuelle Beziehungen. Kein Mann, und dann weiter, kein Mann und keine Frau darf mit einem Tier verkehren. Auch das war Praktik, war die Praxis in diesem Land. Wer das tut, macht sich unrein und lädt große Schande auf sich. Macht euch nicht unrein, indem ihr gegen diese Gebote verstoßt, denn so haben sich die Völker Kanaans verunreinigt. Darum werde ich sie vertreiben. Nicht, weil Israel besser gewesen wäre. Darum werde ich sie vertreiben. Denn so haben sich die Völker Kanaans verunreinigt. Darum werde ich sie vertreiben und euch das Land geben. Sie haben ihr Land unrein gemacht. Doch ich lasse sie nicht ungestraft davonkommen, sondern sorge dafür, dass das Land seine Bewohner geradezu ausspuckt. Diese Dinge haben den Becher des Zornes bei Gott gefüllt. Eine zweite Kategorie ist Okkultismus. Auch das war die Praxis in diesem Land. Wenn du in das Land kommst, das ich, der Herr, dein Gott geben der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste, Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Volk, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Das war also auch die Praxis in diesem Land. Und wieder, das war der Grund, weshalb das Maß irgendwann voll war und Gott Israel als Gerichtsvollstrecker in dieses Land gesendet hat. Eine dritte Abscheulichkeit in diesem Land waren Kinderopfer. Lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 12. Ich lese einfach den Schluss, denn sie haben ihre Göttern, sogar ihre Söhne und Töchter, mit Feuer verbrannt. Da ist sehr viel Dunkelheit hier, wenn wir in dieses Land Kanaan blicken. Und in diesem Land Kanaan, in dem die Völker so gelebt haben, da lebte eine Frau namens Rahab. Rahab hieß oder wurde bezeichnet als Rahab, eine Prostituierte. Also Rahab war sicher in diesem Bereich stark verunreinigt. Womöglich, das wissen wir nicht aus dem Text, aber in dem Umfeld, in dem sie lebte, gut möglich, dass sie sich auch mit okkulten Sünden beladen hat. Und sehr wahrscheinlich hat auch sie Kinder geopfert. Das war oft mit der Tatsache verbunden, dass die Menschen ihre Sexualität nicht im Bund der Ehe gelebt haben. Da entstanden Kinder, die nirgends dazugehörten, die niemand wollte, und die hat man dann oft auch geopfert. Wir wissen nicht, ob sie in diesen Bereichen auch tätig war. Wir wissen aber sicher, sie war eine stadtbekannte Prostituierte. Und über dieses Kanaan und über Jericho hat Gott nun das Kriegsgesetz ausgesprochen. Und jetzt ist es etwas überraschend. Und jetzt, wieso kommt jetzt das Kapitel 2? Eigentlich könnte man denken, gut, jetzt ist Josua eingesetzt und Israel marschiert jetzt über den Jordan und vollstreckt, was Gott vorhergesagt und angekündigt hat. Ende der Geschichte, 500 Jahre, das ist genug, jetzt ist Schluss. Doch Josua sendet im Auftrag Gottes zwei Kundschafter in diese Stadt hinein. Und ich interpretiere das folgendermaßen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der 500 Jahre lang geduldig war. Er hat immer wieder die Möglichkeit gegeben, dass Menschen umkehren konnten. Gott hat sich offenbart als Jahwe, der gnädig ist und große Geduld hat. Ich interpretiere diese Geschichte, dieses Kapitel 2 so, dass bevor Gott sein Gericht vollstreckt hat an dieser Stadt, hat er nochmals diese Kundschafter gesendet, um zu schauen, ob nicht doch noch Menschen da sind, die umkehren. Denn das Gesetz war klar, keinen Bund, keine Gnade, Bann vollstrecken. Und die Kundschafter kommen nun in diese Stadt und finden Rahab. Warum? Ich denke, weil in dieser Geschichte, in diesem Kapitel, das Evangelium von Gott sichtbar wird. Rahab, das wissen wir aus diesem Text, hat verstanden, dass was nun passiert, das ist, was angekündigt wurde. Diese Könige Sihon und Gog, die, an denen wurde der Bann vollstreckt, sie hat diese Worte verwendet, die wusste, dass was nun passiert an ihrem Land und an ihren Völkern ist Gericht von Gott. Und was Rahab nun macht, ist, sie wirft sich in ihrer totalen Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit vor diesen Gott. Den Gott von Himmel und Erde. Und sie schließt einen Bund mit diesem Gott. Indem sie einen Bund schließt mit diesen Kundschaftern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass diese Kundschafter zurückgehen und Mose und Josua ihnen sagt, könnt ihr denn die Bibel nicht lesen? Hat es nicht geheißen, kein Bund, keine Gnade, den Bann vollstrecken? Doch Josua hat das nicht gesagt. Diese Kundschafter waren mit Vollmacht und Autorität ausgestattet, haben diesen Bund geschlossen mit dieser Rahab, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt hat. Und dieser Bund war gültig. Ja, selbst Gott hat nicht Josua oder den Kundschafter kritisiert und gesagt, das hättet ihr nicht tun sollen, sondern Gott hat sich zu diesem Bund gestellt, weil diese Frau ihre ganze Hoffnung auf diesen Gott gelegt hat. Wenn wir die Texte lesen und etwas bewandert sind mit der Bibel, dann fallen ganz viele Bundesbegriffe auf. Barmherzigkeit, Gnade, Eid. Und das rote Seil und ganze Haus erinnert uns natürlich an Exodus. Als das Blut des Lammes an die Türbalken angebracht wurde und so das ganze Haus vorausblickend auf das, was Jesus gemacht hat, gerettet wurde. Das ist eine gewaltige Geschichte. Und ich will nun diese Geschichte, die an vielen Stellen jetzt noch dunkel bleibt, vielleicht für viele etwas so, was soll diese Geschichte, wieso, was hat das für eine Bedeutung? Ich möchte in diese Dunkelheit das Licht des Evangeliums aus der Sicht des Neuen Testamentes hineinleuchten lassen und schauen, was bedeutet diese Geschichte für uns heute im 21. Jahrhundert. Und weshalb hat diese Geschichte auch heute Morgen etwas für uns zu sagen? Und was hat diese Geschichte mit Taufsonntag zu tun? Das ist ja nicht gerade so den Text, den man auswählen würde. So. Ich habe mich mit den Sünden in Kanaan auseinandergesetzt. Aus dem Blick des Neuen Testamentes ist deutlich, wir alle, das wird im Römerbrief deutlich, wir alle sind Sünder. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aus dem Blick des Neuen Testamentes sind wir alle in dieser Dunkelheit ohne Christus. Jeder Mensch lebt in dieser Dunkelheit. Vielleicht sind es bei dir, bei mir nicht genau diese drei Kategorien. Vielleicht schon. Ich habe mich in diesem Zusammenhang auch etwas die Gedanken bewegt mit unserem Land. in dem wir leben. Viele Dinge, die hier erwähnt sind, werden in unserem Land zunehmend normal und Normalität. Die erste Frage aus dem Neuen Testament ist, bin auch ich ein Sünder? Und die Antwort ist ja. Brauche auch ich Rettung? Und die Antwort ist ja. Wer definiert denn, was gut ist und was nicht gut ist? Einzig und allein Gott. Viele Dinge, die hier beschrieben werden, die in Kanaan praktiziert wurden, die sind heute fast schon wieder salonfähig geworden. Einige Dinge, die vielleicht vor wenigen Jahren noch ganz klar nicht in Ordnung waren, zum Beispiel das Leben in einem Konkubinat, ist heute absolut akzeptiert. Oder nehmen wir den Bereich Okkultismus. In unserem Land hat der Okkultismus Einzug gehalten. New Age-Praktiken, Esoterik und so weiter. Viele Dinge sind normal geworden in unserem Land. Kinderopfer, vielleicht nicht im religiösen Sinn, aber ich denke da an all die Abtreibungen. Und ich habe mich in diesem Zusammenhang schon auch gefragt, wann ist das Maß für unser Land voll? Wann ist das Maß für dich voll? Die Botschaft des Neuen Testamentes ist ganz eindeutig klar. Du bist in den Augen Gottes, ich bin, und ich stelle mich da auf die gleiche Seite, ein Sünder, der durch sein Verhalten den Zorn Gottes in seinem Leben anhäuft. Die Frage ist, wie voll ist unser Becher? Und etwas Zweites hat mich bewegt in der Vorbereitung, die Stadtmauer. Diese Geschichte in Jericho macht nämlich etwas deutlich. Jericho war eine imposante Stadt mit starken Stadtmauern. Doch diese Stadtmauern, die sind nicht von außen zerstört worden, sondern durch Gottes übernatürliches Eingreifen von innen heraus. Das hat man auch durch archäologische Untersuchungen herausgefunden. Diese Stadt wurde nicht normal zerstört. Vielleicht ein Erdbeben, denkt man. Und der Punkt aus dem Blick des Neuen Testamentes ist, keine Macht, kein Bündnis kann uns vor dem Gericht Gottes retten. Rettung gibt es für uns nicht durch Widerstand, indem wir uns hinter den Mauern verstecken, sondern nur durch totale Kapitulation vor Gott. Rettung gibt es nur für die Menschen, die wie Rahab ihr ganzes Leben, ihre ganze Hoffnung auf diesen Gott werfen und sich nicht hinter den scheinbaren Mauern verstecken. Was sind vielleicht die Mauern in deinem Leben, die dir vermeintlich Sicherheit geben? Lass dich nicht betrügen, denn die Stadtmauern, die Mauern in deinem Leben werden bröckeln. Und dann haben wir als Drittes diese Rahab, eine Frau, die eine totale Wendung erfahren hat. Ich bin überzeugt, dass nicht nur Rahab gerettet worden wäre. Ich bin überzeugt, auch wenn das nicht in diesem Text steht, dass wenn diese Kundschafter gekommen wären und die Menschen ja gemerkt haben, da passiert etwas in unserem Land. Irgendetwas ist in Bewegung. Ich bin überzeugt, dass wenn nicht nur Rahab Buße getan hätte und umgekehrt wäre, sondern auch die anderen in dieser Stadt, auch sie gerettet worden wäre. Man denke an Ninive, wo eine ganze Stadt das Gericht Gottes angekündigt bekam und die ganze Stadt vom König bis zum untersten Buße getan hat und die ganze Stadt verschont wurde. Ich bin überzeugt, dass das auch hier der Fall gewesen wäre und dass genau die Intention war von Gott, als er diese Kundschafter gesendet hat. Jahwe, gnädig, barmherzig. Er geht noch einmal in diese Stadt hinaus und hofft, dass Menschen umkehren zu ihm. Und er hat diese Rahab gefunden. Eine Frau, die vorher in dieser Stadt verloren war, ein kaputtes Leben hatte, hat ein neues Leben gefunden. Sie wurde Teil der Familie Gottes. Wir wissen aus Hebräer und Jakobus, dass sie geglaubt hat, und aus den Erzählungen dann im Josua-Buch, dass sie gelebt hat in diesem Volk. Rahab sagt uns im Neuen Testament, wenn du mit Jesus lebst, hat er deinen Kelch getrunken. Durch Jesus gibt es einen Neuanfang, und das für jedes noch so kaputtes Leben. Und das ist die Botschaft vom Evangelium. Jetzt kommt etwas Freude und Licht in diese Dunkelheit. Es ist für niemanden schon zu viel kaputt gegangen. Jeder und jede kann umkehren, wie diese Rahab. Und wenn wir in das Neue Testament aufschlagen, wo Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen hat, dann fängt das Neue Testament mit einer Geschlechtererzählung an. Von Abraham, wo wir jetzt am Anfang der Predigt gehört haben, wird die Nachkommenschaft aufgezählt, und hier kommt unsere Rahab vor. Die stadtbekannte Prostituierte, die all ihre Hoffnung und ihr kaputtes Leben Gott hingelegt hat und von Gott verändert wurde. Diese Rahab wurde die Vorfahrin von Jesus Christus, dem Retter der Welt. Jesus, dessen Name bedeutet, Gott rettet. Was für eine bewegende Geschichte. Aus so einem kaputten Leben hat Gott ein neues geschaffen, ein Leben in der Gemeinde Gottes. Und Gott hat ihrem Leben Bedeutung gegeben. Eine außerordentliche Geschichte. Und dafür leben wir als Stammi. Stammi, Kirche, die bewegt. Unsere Mission ist es, dass Menschen Gott begegnen, Veränderung erleben und wieder Gott und andere Menschen beschenken können. Dafür leben wir, dafür setzen wir uns ein, dass Menschen von ihrer Vergangenheit frei werden dürfen. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Das ist sein Angebot an dich heute Morgen. Wie diese Rahab kannst auch du deine ganze Hoffnung auf Jesus richten, werfen, und du wirst einen neuen Anfang finden. Und wir als Gemeinde, wir wollen dich in diesem Prozess unterstützen. Und wir haben dazu einen ganzen Bereich, wir nennen es den Beratungsbereich. Und ich möchte Iris Heller auf der Bühne begrüßen. Sie ist die Leiterin vom Bereich Beratung. Und sie wird uns ganz kurz etwas mit auf den Weg geben, ein konkretes Angebot. Wie kannst auch du, das ist der Titel von heute Morgen, frei werden von deiner Vergangenheit? Iris.
Danke, Lukas. Ihr habt es gehört, einen Neuanfang oder Neuland betreten heißt auch altes Land oder das Alte loszulassen. Oder anders gesagt, einen Neuanfang mit Jesus Christus zu wagen, ganz egal, wie lange deine Bekehrung schon her ist, heißt auch oft Altes, Gewohntes in meinem Leben loszulassen. Und wenn du jetzt sagst, ach ja, das möchte ich schon lange, das versuche ich auch schon lange, aber ich schaffe das nicht, dann habe ich euch heute Morgen ein Angebot. Ich weiß nicht, ob die Folie von der Beratung aufgeschaltet werden könnte. Genau. Gut, ist gleich. Wir haben in der Stammi haben wir einen Kurs, der heißt Frei von Schatten der Vergangenheit. Und der möchte genau in diesem Neuland betreten euch unterstützen. Das heißt, frei werden von Altem, von Bindungen, von Gewohnheiten, von Gedanken, hineingehen oder hineinwachsen in die Freiheit, die uns Christus versprochen oder verheißen hat. Dieser Kurs ist eine coole Unterstützung. Die können wir eben Seite an Seite erleben, durchgehen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn das dein Thema ist oder wenn du merkst, doch, ich möchte mehr Freiheit, ich möchte wachsen, dann wage es, dann komm auf mich zu oder, Dankeschön, noch nicht hier, oder melde dich bei der Beratungsstelle. Dieser Kurs eben, der kann Seite an Seite mit einem Mentor durchgearbeitet werden oder wir können das in einer Gruppe miteinander machen, kann auch eine Kleingruppe, ein Hauskreis sagen, okay, das möchten wir miteinander, das ist unser Thema für die nächste Zeit. Ich möchte euch ermutigen. Dankeschön.
Die Botschaft heute Morgen, auch wenn es phasenweise in diesem Morgen dunkel war, wenn es phasenweise emotional vielleicht fast nicht auszuhalten, was bringt der Lukas heute Morgen für einen Text, ist so viel Hoffnung heute Morgen hier. Egal wie dein Leben aussieht, es gibt immer eine Veränderung, es gibt immer Rettung. Es ist für kein Leben zu spät, solange du atmest. Gibt es die Möglichkeit für einen neuen Anfang. Ich möchte euch mit diesem Stammbaum in eine Zeit entlassen, wo ihr euch nochmals fragen könnt, wie sieht es in meinem Leben aus? Wir werden nachher 4 Zeugnisse hören von Menschen, die ihr ganzes Leben in Gottes Hände gelegt haben, die ihre Hoffnung auf Jesus gelegt haben und gesagt haben, Jesus ist meine Hoffnung, meine Zuversicht, meine Rettung. Rahab hat eine total krasse Wendung erlebt. Und wenn wir diesen Stammbaum anschauen, ich lade euch ein, diese Personen etwas nachzuempfinden. Wir haben hier David, ein Mann, der die Frau eines anderen genommen hat und deren Mann umbringen ließ. Wir haben so viele andere Menschen, Tamar zum Beispiel, ebenfalls eine Prostituierte. Viele verschiedene Geschichten. Jede ist einzigartig. Aber egal wie deine Geschichte ist, auch mit dir, kann Gott eine wunderbare Geschichte schreiben. Er kann dein Leben komplett auf den Kopf stellen, so dass du frei wirst von deiner Vergangenheit und in ein neues, zukünftiges Leben mit ihm einsteigen kannst. Wir werden jetzt eine Vertonung von diesem Stammbaum hören. Du kannst während dieser Zeit dir die Frage stellen, wie sieht es in meinem Leben aus? Ist es für mich vielleicht auch dran, so eine Neuwendung zu erleben? Mein Leben ganz in Gottes Hände zu legen? Ich möchte dich mit diesen Gedanken in das nächste Lied entlassen.